Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute habe ich einen Gast, den viele wahrscheinlich schon mal in den sozialen Medien gesehen haben. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, mischt sich regelmäßig in politische Debatten ein und sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Orkan Özdemir. Mich interessiert heute aber nicht nur der Politiker. Ich möchte den Menschen dahinter kennenlernen. Wie kommt man eigentlich in die Politik? Wie fühlt er sich an, ständig öffentlich Stellung beziehen zu müssen? Und wie blickt man auf eine Gesellschaft, die gefühlt immer häufiger streitet, statt miteinander zu reden? Ich freue mich auf ein offenes Gespräch und schön, dass du da bist, Orkan. Hi.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne doch. Ich würde ganz gerne vorne anfangen. Wie bist du persönlich in die Politik gekommen? War das eher ein klarer Plan von dir oder hat sich das so entwickelt wie bei den meisten?
Nee, es war super zufällig. Also bei mir war das okay. So, ich komme aus dem Schöneberger Norden. Das ist dieser Palastkiez, Palastium-Kiez. Ne? Mhm. Das ist, also hätte man jetzt in den 80er, 90er Jahren hätte man das Ghetto genannt. Mhm. Und dort habe ich schon viel mit den, also als Jugendlicher schon viel mit den Kids gemacht. Ne? Irgendwie haben mit denen Kampfsport gemacht, habe mit denen Fußball gespielt und so. Also wir haben uns um unsere jüngeren Brüder und Geschwister sozusagen, um unsere Community gekümmert. Mhm. Ist ja ein sehr abgeschlossener sozialer Raum, ne? So ein Kiez, so ein prekarisierter Kiez, migrantisierter Kiez. Und dadurch kannte ich einfach jeden in diesem Stadtteil, ne? Und dann kam irgendwann jemand von der AWO, war das zu der Zeit, ja, und meinte so, hey, wir wollen hier so ein bisschen Jugendclub-mäßig machen und auch mit den Seniorinnen arbeiten und so. Und dann haben die da so in der Querstraße ein Seniorenzentrum aufgemacht, Seniorenladen besser gesagt. Und ich habe dann eben versucht, da irgendwie so eine Jugendgeschichte aufzuziehen. Dann kam irgendwann jemand von der SPD, die kannte meine Mama und meinte so, hey, der ist voll engagiert, alle kennen den, ne? So irgendwie will der nicht, hat er nicht Lust, irgendwie mal in die SPD reinzuschnuppern. So. Und für mich war das super fremder Raum eben, ne? Ich war jetzt zu der Zeit, ich habe mein Abi ja nachgeholt und habe ja auf dem Bau gearbeitet, ich habe im Einzelhandel gearbeitet und habe sehr spät angefangen zu studieren, so. Und ich hatte da sozusagen, das war so die Zeit, 2006, 2007, wo ich mit dem Gedanken gespielt hatte, zu studieren.
Okay.
Hatte ich mir das angesehen. Und dann bin ich zur ersten Abteilungssitzung gegangen und die haben mich ganz süß empfangen. Die waren alle etwas älter, aber die waren super interessiert und so. Und dann dachte ich mir so, okay, schaust du mal da ein bisschen länger rein, und hab mir das dann angesehen über mehrere Monate und hab so eine Beziehung aufgebaut dann zu den Menschen und bin dann so in der SPD gelandet, ehrlich gesagt. Ja. Aber dass ich irgendwie ein Mandat oder sowas oder hauptamtlich irgendwie Politik machen würde oder da, das war nicht der Plan und das war auch, ich glaube, sowas kann man auch nicht wirklich planen, meiner Meinung nach. Und dann war das eben so, dass ich in der Partei gefragt wurde, ob ich da nicht so eine Arbeitsgemeinschaft mehr übernehmen möchte. Wir haben so eine Arbeitsgemeinschaft, die heißt Migration und Vielfalt. Und das ist eben so auf Bezirksebene, das heißt in der SPD-Kreisverband, ne? Bezirksverband heißt Kreisverband. Und dann habe ich vom Kreisverband Tempo Schöneberg die Arbeitsgemeinschaft Migration übernommen. Und da war da der Vorsitzende, habe die geleitet und es hat mir richtig Spaß gemacht. Das waren so die erste politische Arbeit sozusagen, ne? Parteipolitische Arbeit und Aufgabe. Und dann bin ich irgendwann nachgerückt. Ich war auf so eine auf den hinteren Plätzen fürs Bezirksparlament, ne? Und dann sind zwei Leute irgendwie ausgestiegen, weil sie keine Zeit mehr hatten. Ist ja Ehrenamt, ne? Bezirksparlament. Und dann ist eine Genossin gestorben und dann war ich auf einmal dran und bin dann nachgerückt, ne? Und dann war ich 10 Jahre im Bezirksparlament. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Also ich habe da wirklich 20 Stunden die Woche investiert. Und hat mir auch so ein bisschen Namen gemacht dann dadurch im Bezirk.
Ja.
Und dann war für mich der Zeitpunkt gekommen, so irgendwie zu sagen, da war das Studium schon alles durch, ne? Da war ich schon in der Innenverwaltung Grundsatzreferent beim Innensenator gewesen.
Okay.
Und ich hatte ein Jobangebot von einer Stiftung, wo ich Geschäftsführer werden sollte. Und dann war hier ein Wahlkreis in Friedenau, das ist ja mein Heimatwahlkreis sozusagen, in Südschöneberg. Später natürlich, ne? Also das ist ja sehr bürgerlich hier. Und da hieß es, wir brauchen einen Kandidaten. So. Ist aber ein grüner Wahlkreis, ne? Also hier haben wir eigentlich theoretisch keine Chance. Und da habe ich gesagt, gut, okay, bevor ich jetzt gehe, ne, kann ich ja noch einmal Kandidat sein. Ist ja auch eine tolle Erfahrung einfach, ne?
Ja.
Und habe dann mit 4 Leuten angefangen, mit 4 Genossinnen, jungen Genossinnen sozusagen, teilweise auch so Technik-Nerds, ne, so die programmieren Sachen und so. Und haben wir angefangen und haben gesagt, komm, wir machen jetzt einen Spaß draus. Also, ne, wir haben richtig Spaß dran, wir machen so, wir hatten auch ein bisschen Geld, 12.000 Euro oder so für den Wahlkampf, ist jetzt nicht viel, ne, aber wir haben gesagt, komm, wir machen so ein bisschen Guerilla-Geschichten, ne, Guerilla-Wahlkampf und machen so einfach Sachen anders, ne, so.
Ja.
Und dann ist das, hat das wirklich voll reingehauen. Und ich dachte, bis zum Wahlabend habe ich nie damit gerechnet, dass ich diesen Wahlkreis gewinnen würde.
Ja.
Und habe den dann wirklich gewonnen. Mhm. Und das Problem war, ich hatte einen Arbeitsvertrag vorliegen von der Stiftung.
Ja.
Und ich hatte den natürlich gesagt, ich habe keine Chance hier, ne? Ich mache das sozusagen, um die Fahne hochzuhalten und diese Erfahrung noch mitzunehmen.
Ja.
Weil ich mich irgendwie, ich eine SMS bekommen habe von einem dieser Stiftungschefs.
Mhm.
Und der meinte dann, was machen wir denn jetzt? So, ne?
Ja.
Und dann meinte ich, hey, ich wurde hier direkt gewählt. Ja, so, da kann man, also aus Respekt vor der Demokratie kann man nicht sagen, ich mach das nicht. Ne?
Klar.
Und dann bin ich da rein. Und das Problem war dann, 21, dass ich sozusagen meinen Traumjob, den ich bis dahin sozusagen hatte, eigentlich dann in den Wind geschossen habe. Und dann ein Jahr später gab es ja die Wahlwiederholung.
Ja.
Und das war natürlich, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, ne? Es stand ja wirklich schlecht um die SPD, muss man sagen. Ne? Wir hatten 21, 24 Direktmandate und nach der Wahl 23 hatten wir nur noch 4.
Okay.
Das war das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Berliner SPD. Und das Spannende war, 23 habe ich mein Ergebnis verbessert und hatte das beste Ergebnis Berlins. Also es war schon wirklich toll. Ja. Oh ja, und seitdem bin ich Abgeordneter.
Krass. Glaubst du, du hast gerade gesagt, du hast ja auch für im Kiez gearbeitet, auf dem Bau, Einzelhandel, dass das auch so ein Vorteil ist, wenn du in diesen Politikzirkus reinkommst, dass du auch Dinge anders siehst als Leute, die direkt von der Schule, Abitur, Uni und dann geht's dann in die Politik?
Ich will es so formulieren. Also mir kann man im politischen Kontext eigentlich kaum Panik machen. Also zu mir kann kein, also es wurde auch alles versucht übrigens, ne? Das ist normal. Ich bin jetzt 15 Jahre in der Partei.
Ja.
Und da kommt dann die ein oder der ein oder andere, ich sag jetzt mal, Alpha-Akteur so und versucht dir klarzumachen, hey, du hast dich anständig zu verhalten hier, ne, und nicht rumzumucken. Ansonsten wirst du hier nichts, ne, so. Und da kriegen dann andere oft Panik. Darüber konnte ich immer nur müde lächeln, weil man einfach sich vorstellen muss, ich bin ja wirklich auf der Straße aufgewachsen, ja. Und ich habe Sachen erlebt. Ich weiß, was Angst bedeutet. Ich weiß, was Prekarität bedeutet. Deswegen so dieses, und Politik ist ja schon eher eine bürgerliche Angelegenheit, muss man sagen. Ne? So, und das ist so ein bisschen, ich sage immer, meine Macht in der Politik ist, ist, dass ich einfach super unabhängig bin und ich könnte morgen mein Mandat abgeben und das wäre okay für mich. Ne? Also ich achte auch darauf, dass ich nicht abhängig werde von diesem Mandat, auch psychisch oder so. Ja, so.
Klar.
Das ist mir ganz, ganz wichtig und auch meine Partei weiß mittlerweile, mir kann keiner drohen oder mich unter Druck setzen oder sowas in der Art, ne? Und das haben mittlerweile auch alle verstanden, respektieren auch alle und ich gehe ja auch mit dieser Macht, ich nenne das jetzt mal wirklich mit meiner persönlichen Macht, mich nicht unter Druck setzen lassen zu können, eben auch, aber konstruktiv um, ne? Also ich renne ja nicht rum und laufe Amok, so, aber, also politisch Amok.
Klar.
Aber was jetzt natürlich ist, ist, jeder weiß, wie es der SPD geht, ne? 11% jetzt im Bund und jetzt diese ganzen Reformen, die jetzt anstehen. Und ich habe so das Gefühl, es gibt so eine gewisse Lethargie und keiner wehrt sich, ne? Also keiner verteidigt die Sozialdemokratie. Und ich sage immer, ich trenne das so ein bisschen, ne? SPD ist so die Institution, ist die Partei und die Sozialdemokratie ist eine Idee. Ne? So, das heißt also, wenn ich jetzt gegen unsere Parteispitze schieße, ja, wobei ich das super, also argumentativ mache ich immer, ne? Also ich mache ja Analysen.
Ja.
Dann tue ich das, weil ich die Sozialdemokratie verteidige. Ne? So, also den Geist der Sozialdemokratie, die Idee verteidige. Und deswegen bin ich da auch schmerzfrei. Also, ne, also da gibt es natürlich viele, die dann sagen, du bist ein Nestbeschmutzer und so weiter und so fort. Und Zeiten wie diesen kannst du doch nicht und solltest du doch nicht. Aber was ich hier mitkriege, ist, dass auch die auch große Pressehäuser sozusagen Interesse daran haben. Nicht, weil sie denken, boah, der fordert jetzt den Rücktritt oder sowas in der Art, sondern weil ich wirklich versuche, in meinen Interviews, aber auch in meinen Kommentaren, die ich schreibe, beispielsweise für die Frankfurter Rundschau oder so, Situationen zu analysieren. Ne? Also ich wenn ich diese, wenn ich jetzt zum Beispiel die Rentenreform sehe, ja, so die Vorschläge der Rentenkommission, dann gehe ich das wirklich eins zu eins durch und schaue mir an, okay, was bedeutet das für unterschiedliche Zielgruppen, ja? Was bedeutet das für prekarisierte Zielgruppen, für alleinerstehende, alleinerziehende Frauen, was bedeutet das für Seniorinnen, ne? Und schaue mir das an und kann dann auch sagen, ne, also ein Großteil sozusagen der Vorschläge macht durchaus Sinn, aber es gibt eben jetzt zwei Punkte, wo ich sage, da wird nach unten getreten, ne, so, und da können wir eigentlich so nicht mitmachen, das müssen wir nachverhandeln, so, und dazu schreibe ich dann eben doch Paper und bringe die dann eben auch in der Partei ein und veröffentliche die auch, und die werden eben gerne auch von der Presse übernommen und veröffentlicht oder zitiert. Und das scheint eben in der Parteispitze irgendwie Stress zu verursachen. Wobei ich immer sage, das nenne ich innerparteilichen Diskurs. Ich weiß gar nicht, warum man da irgendwie Stress kriegt. Also das sollte drin sein in einer demokratischen Partei. Und das ist, glaube ich, so das nächste Ding. Ich glaube, wir haben generell in der Politik, aber ganz besonders bei der bei den Sozialdemokraten, also in der SPD, so aufgehört, Ideen zu entwickeln, wie wir zusammenleben wollen. Ne? So irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir verwalten nur noch, ne, den Status quo. Und da könnte ich jetzt zig Beispiele nennen, wenn dich das interessiert. Ich weiß jetzt nicht, also deine Audience, ich weiß nicht, wer deine Zielgruppe ist, ehrlich gesagt, Frank.
Also wenn ich ehrlich sein darf, ich habe gar keine Zielgruppe, weil ich habe so viele verschiedene Themen. Also ist mir egal, schieß los.
Nee, ich will jetzt lieber langweilen, aber man könnte natürlich mal sagen, also ich finde es zum Beispiel absolut schräg, dass ein Lars Klingbeil, unser Parteivorsitzender, bei seiner Bertelsmann-Rede dort irgendwie auftritt und sagt, wir müssen das Arbeitsvolumen steigern. Ja, so. Warum sagt er das? Er sagt das, weil durch Arbeitsvolumen, du natürlich, bei uns wird die Arbeit versteuert, ne? Arbeit wird versteuert. Durch das Arbeitsvolumen hast du mehr Einnahmen als Staat. Nur jeder Experte, und ich bin Diplom-Politologe, ja, muss man dazu sagen, und habe auch selber veröffentlicht, also bin jetzt analytisch nicht ganz unfähig, sage ich jetzt mal. Jeder Experte, jeder Think Tank, jedes Institut, das sich damit beschäftigt, wird dir sagen, in den nächsten 20 Jahren wird das Arbeitsvolumen sinken. Ja? Warum wird es sinken? Weil die Produktivität durch Robotik, Automatismus, Automatisierung, KI und so steigen wird, ne, sozusagen. Und deswegen ist die Frage für die zukünftige Gesellschaft, und durch diese Versteuerung von Arbeit finanzieren wir die sozialen Sicherungssysteme, ne? Rente, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Und die Frage ist natürlich, wir wissen also heute, dass das alles gar nicht mehr trägt, ja. Also müsste es eigentlich meiner Meinung nach die Aufgabe der Sozialdemokratie sein, mutig zu sein, nach vorne zu gehen und Ideen zu entwickeln. Ne? Und die Idee wäre eben, und das erfinde ich jetzt nicht, sondern das schreiben auch Expertinnen und so weiter und so fort, ne? Dass man eben sagt, okay, wir gehen weg von der Versteuerung von Arbeit, ja, und versteuern Produktivität, also Gewinne. Was machen wir im Moment? Wir gehen mit dem Spitzensteuersatz nochmal höher, ne? Wir versteuern Arbeit weiter, und was wir nicht machen ist, wir senken sozusagen, also wir gehen aber nicht mit der Kapitalsteuer höher, sondern wir senken die Kapital, also die Unternehmenssteuer. Ja, so. Das heißt, die Gewinne, die versteuern wir nicht mehr so hoch, aber die Arbeitssteuer wird sozusagen härter, mehr versteuert. Also, was ich damit sagen möchte, es ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen müssen, perspektivisch. Und das ist eben eine Mutlosigkeit, weil die Mensch, also die Sozialdemokratie da einfach den Mut verloren hat, die Zukunft zu gestalten. So. Und das ist, wofür ich stehe. Ich sage, wir müssen aufhören zu verwalten, wir müssen die Zukunft gestalten. Das reimt sich sogar ein bisschen. Das wäre nicht beabsichtigt. Aber und das ist mein großes, das ist meine große Kritik sozusagen an meiner Partei. Und dafür kriege ich viel Schelte, aber auch viel Ehre.
Ja, super. Also ich glaube, man muss auch sehen, das sind zwei Ebenen. Einmal die Bundespolitik und Lokalpolitik. Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Und wenn du sagst, du Kritik hast, ey, das passt nicht, dann ist das völlig legitim. In einer demokratischen Partei wird es immer mehrere Stimmen geben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Also da gibt es keinen Grund, sich aufzuregen. Dann sonst ist es keine Partei. Sonst eine Durchreibung, ne? Sonst wird das auch nichts. Ne?
Ja, vor allem das Ding ist, das Starke ist, ja, ich mache, also diese Tür-zu-Tür-Wahlkampf, kennst du ja, ne? So, wo man an die Türen klopft sozusagen. Genau. Ich mache das ja nicht nur im Wahlkampf, ich mache das ja durchgehend, ne? Ja. Über die 5 Jahre Amtszeit habe ich das gemacht. Also ich bin jeden dritten, vierten Freitag 3 Stunden Tür-zu-Tür machen gegangen. Warum? Da habe ich mir mal so ein Set an Fragen entwickelt und bin dann immer an die Türen und habe die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ne? Einfach um zu wissen, wie ist der, wie, also den Puls fühlen so ein bisschen bei den Bürgerinnen und Bürgern, ne? Und das heißt also, es gibt kaum einen Politiker, würde ich jetzt behaupten, es hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber das meine ich aufrichtig, der so am Puls der Menschen ist wie ich. Und mein Wahlkreis ist super spannend, weil ich habe so grüne, bürgerliche, progressive, denen es gut geht, die in Eigentumswohnungen, in Altbau, sanierten Altbauwohnungen wohnen. Bis hin, wenn es nach Osten zieht sozusagen, bis hin zu Genossenschaftswohnungen, prekarisiertes Wohnen sozusagen, ne, migrantisiert und dann eben nochmal so richtig Biedermann. Ja, so.
Ja.
Also ich habe wirklich alle so.
Ja.
Und ich habe so einen richtig schönen Querschnitt der Gesellschaft bei mir im Wahlkreis. Das liebe ich auch, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich habe den Puls wirklich sozusagen bei den Menschen und kann dann eben auch sagen, wie kommen Reformen oder Reformideen bei ihnen an? So. Und deswegen würde ich eigentlich der Parteispitze, die ja ziemlich in der Blase lebt, muss man einfach sagen, ja, empfehlen, mehr auf Genossen wie mich zu hören, ja, die wirklich in der Basis sind und eben Türklinken putzen, wortwörtlich Türklinken putzen und eigentlich so die Kernearbeit, so die schmutzige Arbeit machen. Ne? Also wir gehen dahin, wo die nicht hingehen wollen im Endeffekt.
Ja.
Und deswegen wäre es klug, wenn sie uns führen. Ich wurde jetzt mit Miria Aschufter aus Hamburg, auch eine Abgeordnete, wurden wir jetzt zur Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Migration gewählt.
Ja.
Das heißt, wir werden auch kooptiert werden in den Parteivorstand. Das heißt, dann sitzen wir an einem Tisch mit Lars Klingbeil und Bärbel Baas. Und das Ziel wird natürlich sein, durch smarte Papiere, die wir dort einreichen werden, zur Diskussion stellen werden, veröffentlichen werden, diese Diskurse zu fördern und auch zu versuchen, sozusagen der Partei eine sozialdemokratische Orientierung zu geben.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Ich finde das mega vorbildlich, dass du auch außerhalb des Wahlkampfs zu den Leuten gehst. Ich merke das immer, wenn Wahlkampf ist. Ich arbeite in Bonn. Ich steige jeden Morgen aus in Bonn an Godesberg. Und wenn Wahlkampf ist, weiß ich, morgen ist ein Stand von den Grünen da, die bieten dir einen Apfel an und vielleicht Müsli-Riegel und dann übermorgen kommt dann die CDU oder sonst was. Ansonsten siehst du die nie. Und das ist immer so ein Reflex, so, Wahlkampf, dann stehen die wieder da mit ihren Bäumbällchen-Parteien und sowas. Deswegen finde ich das mega smart, auch wenn gerade kein Wahlkampf ist, gehe ich mal zu den Leuten und frage, wie geht's euch eigentlich? Oder was, wo drückt der Schuh?
Aber ganz ehrlich, ich mache das gar nicht strategisch im Sinne von Stimmen abgreifen.
Nein,
also ich glaube, ich glaube einfach, dass Politik ist kein Beruf. Ja, so. Also Politiker sein ist kein Beruf. Das ist erstmal ist es zeitweise. Das muss allen klar sein. Ne? Also dieses Mandat, das gehört dir nicht, das ist geliehen sozusagen. Ne? Und dann ist es eine Tätigkeit, die sehr stark auf intrinsische Motivation beruht, meiner Meinung nach. Ich glaube, du kannst kein guter Abgeordneter sein, wenn du Menschen nicht gern hast. Hört sich jetzt komisch an, ja, aber also zu mir ins Büro hier, wir haben ja zwei Büros, einmal im Parlament und einmal in unserem Wahlkreis, ne? Unser Parlamentsbüro ist gar nicht besetzt zum Beispiel, bei uns sind alle im Wahlkreis, ne? Also wir sitzen hier alle in unserem Wahlkreisbüro, sind hier unterwegs in unserem Wahlkreis, weil wir sagen, wir möchten für die Menschen da sein, ne? Und hier kommen Leute rein, die total frustriert, auch sauer sind, die kommen manchmal ja schreien uns an, spucken auf den Boden, beschimpfen uns, dann lassen wir sie erst immer schreien, ne? Bis sie wirklich mal ausgeschrien haben und dann sage ich denen immer denselben Spruch, jetzt setzen sie sich mal hin, ich hole einen Kaffee und dann fangen wir von vorne an, ne? So. Und es ist in 99% der Fälle so, dass die, wenn die nach einer halben Stunde, einer Stunde gehen, lächeln die mich an, hey, ne, wir kommen wieder und bla. Und also, im Endeffekt haben wir es mit Menschen zu tun, das vergessen wir viel zu oft. Also ich habe das sogar mit AfD-Wählern gemacht. Also man nennt mich ja hier so ein bisschen den AfD-Flüsterer. ich habe 23 nach der Wiederholungswahl in Berlin, habe ich mir die Wahlbezirke angesehen bei uns bin da in die Blöcke, wo viel AfD, also vergleichsweise viel AfD gewählt wurde, habe ich gesteckt, ne, habe ich Flyer gesteckt. Und in dem Flyer stand drauf, wenn sie AfD gewählt haben, möchte ich mit ihnen reden, ich möchte sie nicht bekehren, ich möchte sie nicht irgendwie dumm anmachen, sondern ich möchte verstehen, ne, sozusagen. Und da haben sich 17 Personen gemeldet. So. Ich habe mich mit diesen 17 Personen über mehrere Wochen und sogar Monate auseinandergesetzt, habe die mitgenommen zu Veranstaltungen, bin mit denen in Geflüchtetenunterkünfte gegangen, wo wir ehrenamtlich gearbeitet haben, bin mit denen zu obdachlosen Kältehilfegeschichten gegangen, wo wir zusammen ehrenamtlich gearbeitet haben sozusagen. Und von diesen 17 Personen sind heute 11 Personen unsere Freunde. Die bringen uns Kuchen, kommen regelmäßig vorbei, ne? Also aus dem Kiez. Und das ist auch, was ich immer sage. Und da ich gelte ja so als einer der linken Sozialdemokraten und kriege dann aber auch Ärger, weil ich immer sage, ich rede nicht. Ich meine es ernsthaft. Ich rede nicht und grüße keine AfD-Funktionäre und keine AfD-Mandatsträger. Aber ich bin auf keinen Fall bereit, AfD-WählerInnen aufzugeben. Ne? So, das sage ich immer wieder. Bei mir sind alle Wählerinnen absolut willkommen. Ja? Und ich behaupte sogar, ich wünsche mir, dass AfD-Wählerinnen und Wähler mich intensiver aufsuchen, mit mir das Gespräch suchen und sich mit mir auseinandersetzen, sozusagen, im konstruktiven Sinne. Ja? Das freut mich immer. Und das ist eben, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Du musst Bock haben auf Menschen, ne? Du musst Bock haben auf deren Geschichte. Du musst einfach wirklich Lust haben auf diese ganzen Typen im Sinne von Typ Mensch, ja? Ja. Und ich finde das nach 5 Jahren immer noch maximal spannend. Ja, also ich liebe den Job. Ich liebe den Job im Wahlkreis ganz besonders. Gar nicht mal die ganze Parlamentsarbeit. Die muss auch gemacht werden. Da sind wir auch stark. Da habe ich ja mit zwei Genossinnen zum Beispiel den Prüfantrag für ein AfD-Verbot ausgearbeitet und so weiter und so fort. Ne? Also es ist alles wichtig und machen wir alles und sind wir top. Ne? Aber so meine Leidenschaft ist eigentlich die Arbeit an den Menschen. So. Und ich glaube, wenn du Politiker bist, dann ist das eigentlich dein Job.
Ja. Jetzt bist du viel unterwegs, sagst, ich klingel und rede mit den Leuten, aber so, ich bin in dem Ausschuss und dann ist da eine Sitzung. Ich glaube, dieser Job erfordert auch viel Sitzfleisch, richtig? Man sitzt viel, oder?
Ja, also im Wahlkreis nicht, da laufe ich viel. Ne?
Ja, klar.
Aber das ist alles, was parlamentarisch ist, natürlich Sitzfleisch. Und die Sache ist auch, es geht eben morgens los. Mein Tag fängt, ich verlasse die Wohnung um 6, ja, und komme meist so gegen 23 Uhr nach Hause. Ne?
Okay.
Das ist natürlich ein Killer auch für die Familie und so natürlich. Ja. Ne? Mein Glück ist, dass meine Frau mich nicht anders kennt. Ne? Also ich war schon immer sehr aktiv. Hm. Wir sind seit 26 Jahren zusammen und ich war schon immer unterwegs, entweder gearbeitet oder sonst was.
Ja.
Und das Ding ist auch, das ist der Grund, also ich arbeite mindestens 60 Stunden in der Woche, mindestens. Das ist die Standardarbeitszeit.
Hm.
Und deswegen, ich bewundere Politiker, die 40 Jahre Politik machen oder sowas. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also für mich ist es ein Lebensabschnitt. Ne? Für mich ist klar, ich werde das nicht machen, bis ich irgendwie in die Rente gehe oder sowas in der Art. Ne? Warum? Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich glaube, irgendwann ist man eben durch. Ne? So, also es ist eben anstrengend, es ist psychisch anstrengend, vor allem, wenn man dann eben auch die Phobie hat wie ich, ne? Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Ich bin ja Sprecher gegen Rechtsextremismus, muss man dazu sagen. Und dort auch sehr, sehr umtriebig und habe auch viele Allies. Ne? Also ich arbeite ganz eng zusammen mit dem Zentrum für politische Schönheit und anderen Akteuren. Ne? Und dadurch macht man sich natürlich sehr, sehr böse Feinde, muss man dazu sagen. Ne? Also Mobbung, Schutz bei unserem Wahlkreisbüro, Schutz bei mir zu Hause ist jetzt Standard sozusagen. Ne? Und das ist eben so ein bisschen, ne, diese psychische Belastung. Und dann hat man natürlich die körperliche Belastung, weil ich eben gerne Sport mache eigentlich, aber seitdem ich eben Abgeordneter bin, kann ich maximal 2-mal in der Woche trainieren oder sowas in der Art, irgendwie Sport machen. Ne, so. Und das merkt man natürlich dann auch, ne, dass der Körper bewegt sich eben nicht viel. Ne? Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie 30 Jahre Politik zu machen.
Ja, okay. Wenn du nicht an Türen klingelst oder in Ausschüssen sitzt oder 2-mal die Woche Sport machst, bist du auch auf Social Media sehr präsent. War das von Anfang an geplant oder hat es auch organisch entwickelt, wie die jungen Leute heute sagen?
Ja, es war schon organisch, aber es gab einen Moment für mich der Erkenntnis. Ne?
Okay.
Und das war, bevor ich Abgeordneter wurde, das war im Jahr 2020, um ehrlich zu sein. Da habe ich realisiert, wie stark die Faschisten sozusagen mit ihren Vorfeldorganisationen, digitalen Vorfeldorganisationen und Netzwerken im Netz sind. Dann gab es ja irgendwann mal diese Befragung und diese Untersuchung, wo rauskam, dass die AfD im Jahr 7 Millionen Euro alleine in Social Media investiert.
Ja.
Und da wurde mir klar, um ehrlich zu sein, ich bin Millennial, ne? Also ich bin jetzt kein Native Digital oder sowas in der Art. Ja, so. Aber da wurde mir klar, dass die sozialen Medien so das Schlachtfeld für die Demokratie im 21. Jahrhundert ist.
Ja.
Ne, so. Und es war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Viele glauben mir das immer gar nicht. Also wenn ich morgen kein Abgeordneter mehr wäre, ich würde meinen Account verschenken an irgendeine Organisation. Ne?
Ja.
Also ich würde mir das gar nicht mehr antun. Aber das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung im Kontext des Kampf gegen Rechtsextremismus und Faschismus. Ne? Also. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also mir war immer wichtig, dass ich 100.000 Follower habe, sondern mir war wichtig, Dass ich A, ganz viele Follower in meinem Wahlkreis habe, ganz viele Follower aus Berlin habe, das habe ich auch hingeschickt. Ne? Also mein Account ist so gebaut, dass ich ganz viele Follower, also zwei Drittel kommen aus Berlin und 7.500 kommen aus meinem Wahlkreis und ich habe 30.000 Wahlberechtigte, also schon eine richtig gute Quote sozusagen. Ja. Und ich wollte eben mich ganz stark vernetzen mit ganz vielen anderen Demokratinnen und Demokraten. Ne, so. Und ich habe also wirklich einen sehr qualitativ hochwertigen Account, so muss man einfach sagen. Ne? Also da sind keine Bots oder sonst was so, ne? Irgendwie gekaufte Geschichten oder dass irgendjemand, also wir säubern das auch regelmäßig, muss man dazu sagen. Ne?
Ja.
Wir versuchen den wirklich sauber zu halten. Das ist eben, also ich habe ganz schnell gelernt auch von Trump und so. Ne? Also Trump hat ja eine Situation geschaffen, wo er die normalen Medien, die Established Media, ne, gar nicht mehr braucht sozusagen. Der hat seinen eigenen Kanal, alle gucken drauf und der braucht keine News-Networks mehr. Ne, so. Und das war ganz spannend, weil ich gesagt habe, er nutzt das für das Negative, ich könnte mir vielleicht sowas aufbauen fürs Positive im kleineren Maße natürlich. Ja. Und das ist wirklich so, also ich müsste theoretisch gar nicht mit Medien arbeiten und könnte eigentlich in meinen Handlungsspiel, also meinen handlungssozialen Handlungsraum sozusagen ganz frei kommunizieren. So. Und das ist auch ein ganz, ganz wertvolles Gut sozusagen, so diese Unabhängigkeit auch vor den Medien und so, ne? Wobei man eben sagen muss, also die Medien beobachten ja einen auch in den sozialen Netzwerken, ne? So, und das pusht sich dann irgendwann, ne? Auf einmal sind die Medien natürlich da, weil sie sagen, okay, Orkan Özdemir wird eben gehört und ist eben eine relevante Stimme, Anführungsstrichen, ne? Also jetzt will man es ja nicht übertreiben so, aber also, ne, so wird eben in der Szene doch wahrgenommen. Und deswegen kommen dann eben auch die Medien sozusagen. Also das eine zieht das andere nach.
Ja. Ich mag deine Videos vor allem, weil sie pointiert sind. Sie haben Humor. Sie sind einfallsreich. Wer hat die Ideen? Bist du das Masterbrain hinter diesen Videos?
Naja,
oder ist das ein Team?
Wir sind schon ein Team. Also ich habe mein ganzes Team, also ich sage nie Mitarbeiter oder so, weil wir auch eigentlich sehr flache Hierarchien haben, ja. Unsere Büroleiterin, die Damla, ist eigentlich die Chefin, also die macht 99% der Entscheidung, trifft sie sozusagen bei uns in unserem Team. Und dann haben wir unseren Presseexperten, so nennen wir den, ne? Das ist der Patrick, der kommt aus dem Fernsehen, so, ne? Und ist eben ein super kreativer Typ, Kommunikation ist, ne, kennt er sich aus, ne, und ist auch ein mutiger Typ. Also, es hört sich jetzt nicht wild an, aber Politik ist ja immer noch etwas sehr Klassisches, ne, so. Und wir machen ein Magazin, weil wir gesehen haben, oh, ne, analoge Magazine funktionieren trotzdem, und haben jetzt ein Magazin gemacht und er hat dann einfach mal aus Spaß das Magazin mich auf den Kopf gestellt, so. Ja, so.
Okay.
Und ich dachte erstmal so, ja, was soll das denn sein jetzt? Ne? Und dann haben wir so ein paar Tests gemacht. So, haben so eins ausgedrückt und haben dann das mit den Leuten so in die Hand gedrückt und die waren dann so, hä? So, ne? Und, und waren dann so fixed, ne? So und fanden das irritierend, aber irgendwie cool, ja? Und jetzt haben wir das einfach übernommen und sehen einfach, wie krass das funktioniert. Also, solche Kleinigkeiten, die dann irgendwie einfach funktionieren. So. Und Social Media technisch haben wir ja früher diese hochqualitativ hochwertigen Videos gemacht, die du wahrscheinlich meinst, ne? Das Problem ist natürlich bei den sozialen Medien, dass die Algorithmen sich verändern. Diese qualitativ hochwertigen Videos, die werden nicht mehr ausgespielt von dem Algorithmus, ne? So, also es muss jetzt eigentlich, ich sag jetzt mal, so einfach wie möglich sein. Und deswegen haben wir jetzt die neuen Videos zum Beispiel, wo ich im Auto sitze und einfach nur kommentiere sozusagen. Ne? Ist dir vielleicht aufgefallen, so, da haben wir jetzt haben wir neu angefangen. Und die funktionieren richtig gut, weil der Algorithmus sie aufnimmt sozusagen. Das heißt also, Social Media ist eben auch so ein Ding, was man wirklich beobachten muss. Ja, so, also was Meta jetzt da macht und wie sie die Algorithmen anpassen und so weiter und so fort. Und das macht eben unser Patrick, mein Kumpel, sehr gerne, ne? Und ist da immer top informiert und deswegen sind wir, glaube ich, auch so gut dabei, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber es gibt ja immer den, der die Ideen haben muss und dann muss man ja auch vor der Kamera irgendwie funktionieren. So, ne? Das ist auch nochmal so eine Sache.
Okay.
Und ich wusste es selber nicht, aber also für mich ist das überhaupt nicht belastend. Also ich bin ja sowieso ein bisschen eine Rampensau, muss man auch sagen. Ne? Also ich spreche gerne vor Leuten, ne? Und ich habe eben auch wenig oder kaum Lampenfieber, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, das ist mir so fremd und ich bin da eben auch eher sehr entspannt. Siehst du ja auch, ne? Also die Leute sagen immer, Orkan, was wir an dir toll finden, ist, dass du so normal bist. Und ich bin eben total normal. Also ich würde nie sagen, ich bin irgendwie super intelligent oder sowas in der Art, sondern ich glaube, das, was so gut ankommt bei den Leuten, ist eben, weil ich normal bin. Ne? So. Also weil ich eben, also jeder könnte an meiner Stelle sein, ne? So. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass die Leute verstehen. Orkan ist jetzt niemand, der irgendwie den Anspruch hat zu sagen, ich bin hier die Elite oder sowas in der Art, ne? Und es gibt eben auch überhaupt gar keine Barriere, so mich anzusprechen. Also wenn ich auf der Straße gehe, so, also in meinem Wahlkreis, komme ich keine 3 Meter weit, weil jeder mich eben anspricht, von Kindern bis Senioren, ne? Ja. Weil es eben diese Barrieren nicht gibt, so, weil ich eben wieder ein ganz normaler Nachbar bin eben. Und das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig, dass keine Hierarchien entstehen, ne? So irgendwie, oh, der Politiker, der Abgeordnete und ich bin jetzt hier der Schüler oder der Transferhilfeempfänger oder was auch immer, ne? Sondern für mich ist eben wichtig, dass wir da, ja, klassisch würde man sagen, so voll auf Augenhöhe sind. Und das macht eben auch Spaß. Alles andere macht ja keinen Spaß. Also was ich hasse ist zum Beispiel, wenn ich bei Veranstaltungen bin und dann gibt's ja immer die Sitze für Abgeordnete ganz vorne oder sowas in der Art, ne? Wo dann ein Name draufsteht oder so oder man extra gegrüßt wird. Und ich bin ja, ich setze mich grundsätzlich nicht auf diese Sätze drauf, ne, sondern setze mich irgendwo mittendrin dann so. Und dann wird dann gesagt, oh, und der Herr Özdemir war eigentlich auch hier. Herr Özdemir, melden Sie sich mal.
Ja.
Dann sage ich hier, ne, alles gut. Also das sind so Sachen, ich möchte eben, also mir ist auch diese Sonderbehandlung dann als Abgeordneter oftmals ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. Aber ja, gehört auch dazu, muss man sagen.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum du so gut ankommst, dass du so ja auch bürgernah bist. Es gibt ja diese Politikverdrossenheit. Die da oben, die machen das wieder für sich, die schaufeln sich das und das wieder zu, wo auch so ein bisschen Frustration aufkommen kann beim Wähler. Und ich glaube, da ist es sehr erfrischend, wenn du um die Ecke kommst und sagst, sag mal, wie geht's da eigentlich? Ne? Ich glaube, das ist auch der Zauber von Lokalpolitik, dieses Nahbare.
Ja, also ich sag's ganz ehrlich. Alle fragen immer, wie kann man die AfD platt machen? Die AfD machst du platt, indem du vor Ort bist. Ja, so. Also man muss sich mal vorstellen, ich war jetzt in Brandenburg, habe da Wahlkampf gemacht letztes Jahr, ne, in der Lausitz. Und die Sache ist einfach, ne, ich war da bei irgendeinem Pferderennen, dann war ich da bei irgendeiner, also die haben da so Pferderennenveranstaltungen, ne, und dann habe ich vielleicht bei so einem Bürgerfest, so einem Fußballturnier, ne, irgendwie auf dem Land. Und überall ist eben der Abgeordnete von der AfD und gibt den Leuten Bockwürste aus so und quatscht mit denen und so ein ganz normal eben, also wirklich total simpel, also richtige Bauer, also jetzt gar nicht böse gemeint, ne? Also Bauer von dort, ne? Und die Leute können sich einfach richtig identifizieren mit denen so, ja? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, unsere Leute eben sind zu so einer Verwaltungspartei geworden, ne? So. Und sind eben so irgendwie so total, also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich die beobachte, so eben doch vergleichsweise weit weg mittlerweile von den Menschen.
Ja.
Und wenn ich unsere Partei Bundesspitze beobachte, sowieso. Ja, so, also ich frage mich einfach zum Beispiel, wie kann man die Familienversicherung, ja, so im Gesundheitsbereich, wie kann man sagen, dass man die auflösen will? Weil das würde einfach mal von jetzt auf gleich bedeuten, dass jede Familie in Deutschland von jetzt auf gleich mindestens 200 Euro weniger hat im Monat. Ja, so. Von jetzt auf gleich. Und dann, dass man praktisch die Pflegestufe 1 auflöst. Ja, praktisch. Also, die so runtersetzt, dass sie eigentlich nicht mehr nutzbar ist. So. Man muss sich auch die Frage stellen, wer leidet denn dann drunter? Im Endeffekt sind es immer Frauen, ne, weil die werden die Care-Arbeit übernehmen. Das wissen wir jetzt schon. Also statistisch übernehmen dann Frauen die Care-Arbeit, wenn sie die Pflegestufe 1 für ihre Eltern oder für die Großeltern oder so nicht mehr haben. Ne? Und das ist eben so, ne, und da denke ich mir so, du würdest nie auf die Idee kommen, sowas zu machen, wenn du wissen würdest, wie die Menschen leben. So. Ja, also, oder du bist richtig mies, ne? Und denkst dir so, ist mir scheißegal, was mit dem passiert. Ja. Aber mir würde zum Beispiel, wenn ich in so einer Position wäre, überhaupt niemals einfallen, sowas zu machen. Ne? Also, also als Sozialdemokrat würde ich sagen, für wen mache ich denn noch Politik? Also, und dann auch noch gleichzeitig, wie gesagt, die Kapitalsteuer senken, während du den anderen sozusagen Geld wegnimmst, erschließt sich mir nicht, ja.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist auch diese Entfremdung der Menschen von der Sozialdemokratie, was mir sehr wehtut, weil ich glaube einfach, dass die Sozialdemokratie die große Klammer um die ganze Gesellschaft ist. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Sozialdemokratie stirbt in diesem Land, dann stirbt auch die Demokratie.
Ja. Lass uns mal nach Berlin schauen. Da kennst du dich besser aus als ich, natürlich. Wenn du jetzt mal so auf die Stadt schaust, was läuft aus deiner Sicht gerade gut und wo siehst du noch die größten Baustellen? Also jetzt nicht wirklich die Baustellen auf der Straße, davon habt ihr auch genug, glaube ich.
Also ein Riesenproblem ist eben Wohnen, ne? Mieten. wir haben eben einfach ein zu geringes Angebot an Wohnungen und dadurch sind die Mieten einfach mies hoch. Ja, so, ja. Also wir haben in den letzten 10, 15 Jahren einfach mal Steigerungen von 70-120%. Ja. Hm. Und das ist natürlich krass. Wir sind jetzt mittlerweile schon nah in der Liga Hamburg-München so. Ja,
ja.
Also,
ja.
Sind noch leicht unter denen, aber wir verdienen hier auch weniger im Durchschnitt, ne? Darf man auch nicht vergessen im Osten hier. Und da muss man einfach sagen, und das ist immer, was ich sage, die SPD hat hier ja 30, 35 Jahre lang regiert. So jetzt, ne, also wir haben die eigenen Wohnungsbaugesellschaften unter Sarrazin als Finanzsenator verkauft und Annette Schaban, Annette Fugmann-Hesing, ja, also das waren ja alles unsere Finanzsenatoren, Senatoren, die sozusagen das Tafelsilber, ne, sozusagen verkauft haben. Jetzt kann man sagen, zu der Zeit war ja hin ganz kurz nach dem Finanzskandal bei uns hier von der CDU, ne, wo wir irgendwie 64 Milliarden Schulden hatten auf einmal, dieser Bankenskandal. Und man kann natürlich sagen, zu der Zeit war das notwendig oder man konnte das so argumentieren, weil man eben diese Schulden irgendwie nochmal bezahlen musste, beziehungsweise entgegnen musste. Die Frage ist natürlich immer nur, wie schaffen wir es, und das ist eben meine Kritik, ne? Also wie wenn ich so eine Herausforderung habe, dann muss ich natürlich versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Ne? Also wie entwickelt sich eine Stadt? Und was für eine Stadt möchte ich bauen? Also, ich finde, man muss also wirklich versuchen, 20 Jahre in die Zukunft zu sehen. So. Hm. Und ich meine, wir haben WSD war das, glaube ich. Mhm. Das war eben eine eigene Wohnungsbaugesellschaft des Landes Berlin. Mhm. Die haben wir, glaube ich, für kein Witz, ich glaube 2 oder 4 Milliarden Euro verkauft. Ne, so. Okay. Also alle Wohnungen und so. Wenn wir die heute wieder kaufen wollen würden, wären das 30 Milliarden oder so. Ne? Also da haben wir schon ziemlich problematische Entscheidungen getroffen, die zu der Zeit sicherlich mit einem guten Gewissen getroffen wurden. Ne? Aber es waren eben falsche Entscheidungen. Und dasselbe auch mit dem Bildungssystem. Berlin hat das teuerste Bildungssystem, das zweitteuerste Bildungssystem Deutschlands. Ne? Wir geben so viel Geld aus pro Kopf, also pro Schüler, wie kaum ein anderes Bundesland. Und trotzdem sind wir Vorletzter bei der PISA-Studie. So. Mhm. Und das hat damit zu tun sicherlich, dass wir einfach ein Bündel an Schulformen haben hier, weil wir einfach nicht den Mut hatten, ja, zu entscheiden. Mhm. Also man kann sagen, es gibt Gymnasium und Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe. So, Punkt. Mhm. Aber wir haben hier 7 unterschiedliche Schulformen. Und das führt einfach dazu, dass man mit der Schulautonomie zusammen überhaupt gar keine Einheitlichkeit reinbringt, was auch Qualitätsmanagement angeht. Ne? So.
Ja.
Da musst du Mut haben, weil natürlich regen sich dann erstmal die Eltern auf, ne? Oder so, ne? Wenn irgendeine Schulform wegfällt. Aber da musst du durchziehen. So. Und das ist eben so meine große Kritik. Mhm. Man versucht eben zu verwalten. Man versucht Herausforderungen und Probleme der Stadt zu verwalten, anstatt Ideen zu entwickeln und sie zu tackeln, ne? Sozusagen. Mhm. Und das wünsche ich mir eben. Und das ist genau dasselbe wie mit dem wie mit dem Schmutz in der Stadt, ja, also der ganze Müll und sowas in der Art. Man muss Entscheidungen treffen, ja, so und nicht sagen, okay, dann erhöhen wir hier in dem Stadtteil mal den Reinigungsmodus, irgendwie und so weiter und so fort, sondern man muss dann sagen, okay, wir machen jetzt sozusagen Nägel mit Köpfen und stellen sozusagen das Konzept sozusagen der Reinigung der Stadt mal auf den Kopf und gucken, wo können wir optimieren und wo können wir auch mehr Geld reinstecken im Endeffekt, ne, so. Dasselbe auch wieder mit dem mit dem ÖPNV, mit dem öffentlichen Nahverkehr beispielsweise, ne? Also wir doktern da jetzt seit 20 Jahren rum und also es ist wirklich ein Schmerz. Auf der Bundesebene ist es die Deutsche Bahn genauso problematisch, ne, irgendwie. Klar. Also und das ist so alles meiner Meinung nach, weil wir einfach aufgehört haben weiterzudenken, ne, so. Mhm. Also wir sind stehen geblieben und verwalten jetzt nur noch den Status quo. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das wir haben, auch in Berlin hatten. Und wenn ich irgendwie mal in eine Situation kommen sollte, wo ich Verantwortung übernehmen kann, dann wird es schon so sein, dass ich sagen werde, okay, wir denken jetzt mal ganz neu, ne, in dem Bereich, in dem ich dann Verantwortung habe, sozusagen.
Ja.
Da muss man das auch mutig durchziehen. Und da macht man sich nicht nur Freunde, das ist mir auch klar. Aber jetzt einfach so weitermachen, Ja. Hilft nicht.
Ja, weil ich glaube, gerade in der Politik, sei es auf Bundesebene oder lokal, es braucht frische Ideen. Also dieses weiter so, das ist nicht mehr drin. Also es darf keine, sorry, Denkverbote mehr geben. Also man darf nach links und rechts denken, aber es muss vorwärts gehen und es muss bei den Bürgern ankommen, sage ich jetzt mal so.
Ja, was, und vor allem, also was mich immer in Deutschland so maximal aufregt, ist wirklich dieses, also wir haben Frankreich, wir haben Spanien und so weiter, wir haben sogar die Schweiz. Die haben alle Vermögenssteuer, Luxussteuer, teilweise Erbschaftssteuer.
Ja.
Die hatten das alles in Deutschland auch. Kohl hat das alles aufgehoben sozusagen. Mhm. Wir tun hier immer so, die Medien dann natürlich auch, diese ganze Propaganda. Wenn wir die Vermögenssteuer irgendwie einführen in dem Sinne, dann rennen die Reichen weg. Ja, die rennen nicht weg. Das wissen wir aus Studien, das wissen wir aus anderen Ländern. Ja, ja, die laufen nicht weg sozusagen. Mhm. Und die Frage ist eben, wie gesagt, ne, wenn das Arbeitsvolumen in den nächsten 20 Jahren sinkt, das bedeutet, wir haben dann mehr Arbeitslose. Mhm. Ne? Ist ja klar. Mhm. Müssen wir ja irgendwas mit diesen Menschen anfangen. Ne? So, wir können ja nicht nur Sozialsysteme schicken, sondern wir müssen zum Beispiel auch darüber nachdenken, ist das Sozialsystem, so wie wir es haben, noch sinnvoll oder müssen wir nicht wirklich über dieses bedingungslose Grundeinkommen reden? Und das ist jetzt gar keine linke Spinnerei, sondern die Frage ist natürlich, dass man sagt, okay, wenn die Produktivität steigt, um das 200, 300, 400-fache, davon gehen wir nämlich aus, dann und wir Produktivität sozusagen versteuern, und die Kapitalsteuer entsprechend anpassen und dann die Steuern aus den vor den 90er Jahren sozusagen nochmal reinholen. Also wir müssten nur das System von Frankreich übernehmen, dann hätten wir schon fast 200 Milliarden Euro mehr im Jahr. Ne?
So. Ja, ja.
Und da müssen wir immer überlegen, okay, was macht man damit? Macht man damit so eine Art Grundsicherung oder macht man damit so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, was dann steuereffektiv sozusagen, wenn man arbeitet, gegengerechnet wird. Ne? So. Also, dass wir erstmal dafür sorgen, dass Menschen vielleicht auch anfangen, und das wird ja sozusagen in die Richtung, muss man ja denken, ne? Also wenn die Maschinen vieles übernehmen in 20 Jahren, was bleibt eigentlich noch für den Menschen? So, ne? Also für den Menschen bleibt noch dann Kreativität, ne? Kreieren, Mensch, Peer-to-Peer, ne? Also mit Menschen arbeiten, konkret und sowas in der Art. Und dafür muss man eben auch irgendwie die Ressourcen schaffen sozusagen für den Menschen. Und das wird möglich sein, weil wir, wie gesagt, eine absurde Produktivität haben werden. Ne? Also das ist jetzt kein Geheimnis. Und diese Gedanken so zu Ende zu denken, so das würde ich mir wünschen einfach. Ja? Aber man traut sich das eben nicht, weil man eben sagt, die Bürger verstehen das nicht. Also ich glaube, man glaubt in der Politik auch, ich glaube, man unterschätzt auch die Menschen, glaube ich, so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? So, also ich glaube, Menschen sind viel anpassungsfähiger. Und vor allem auch, wenn man ihnen erklärt, was das perspektivisch bedeutet, sind sie auch bereit mitzuziehen. Ja, so. Und das ist ja eben auch so, wie ich sage, also wenn sie jetzt ein Lars Klingbeil hinstellt und sagt, wir werden alle den Gürtel enger schnallen müssen, dann denke ich mir, 2 Kilometer weiter ist das Palast hier. Ja, so. Ich wüsste nicht, was die Leute da noch enger schnallen sollen. Ja, also weil sie haben sowieso kaum noch was. Und dann eben zeitgleich, wie gesagt, die Kapitalsteuer zu senken, ist eben wie eine Verarschung, ne? Also sag ich dir ganz ehrlich, da fühle ich mich als Mandatsträger schon irgendwie veräppelt, ja, so.
Ja.
Also, weil wer muss hier sozusagen jetzt den Gürtel enger schneiden? In den Krisen haben die multinationalen Unternehmen Krisengewinne abgesandt, die gab es noch nie in der Geschichte dieses Landes, ja, so. Jetzt auch wieder mit Hormuz und was weiß ich, ja, so irgendwie die ganzen Mineralölkonzerne streichen Milliardengewinne innerhalb von Wochen ein, ja. Und wir sind nicht imstande, wie Spanien, zu sagen, okay, Übergewinne werden extra versteuert, ja. Also Krisengewinne. Also, und das ist eben, weil wir einfach starke Lobbygruppen haben, mit wie diese Mittelstandsunternehmensverbände da, ja. Also dieses verwandte Familienunternehmen, ja. Also für mich sind das Gangster, ganz ehrlich. Also das ist unfassbar. Haben so einen Namen, aber hat damit gar nichts zu tun. Dahinter steckt BMW und sonst was, ja, irgendwie die multinationalen Unternehmen. Und letztendlich diktieren die der Union, wie das laufen soll. Und ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, unser Kanzler, jetzt mal ernsthaft, ist ein BlackRock-Manager gewesen. Also,
ganz sorry, genau.
Also dass der jetzt natürlich will, dass wir über die Kapitalsteuer, dass wir auf die Kapitalmärkte gehen mit der und unsere Rente damit finanzieren. Die Leute checken gar nicht, was das bedeutet. In dem Moment, wo wir das machen, werden wir innerhalb von 5 Jahren nochmal 200 Milliarden Euro innerhalb von 5 Jahren in den Markt sozusagen schmeißen. Ja? So, womit dann natürlich BlackRock und Co. arbeiten. Ne, so. Und man redet davon, dass man bis zu 17% Rendite holen kann. Das ist totaler Quatsch natürlich, weil der Markt, und ich bin selber auf dem Markt aktiv, muss ich dazu sagen, das ist ein Hobby von mir, ja.
Ja.
der Markt, der steht eigentlich jetzt nur wegen den Militärausgaben, ja, also wirklich, ne, die Militärausgaben und wegen der Blase der New Tech. Ja, so, das war's. Ja. Also sonst sind alle gerade in Krise, ja, also ob das Autobau und sonst was. Also in dem Sinne ist das total absurd, wenn man denkt, also ich gehe noch nicht mal davon aus, dass man 5% Gewinne machen wird, ja, sozusagen mit dieser Geschichte innerhalb der nächsten 10 Jahre. Weil die Zeiten, wo wir die Gewinnmargen hatten, sozusagen, also die Top-Zeiten, die sind die letzten 15 Jahre gewesen. Also hätten wir es vor 15 Jahren gemacht, hätten wir jetzt gute 22% Steigerung gehabt in diesen Fonds. Ja.
Ja.
Jetzt geht's nach unten. Also wenn die Blase platzt, sind diese ganzen Mittel verloren. Also ist das ganze Geld verloren. Ja. Also es ist schon, und wir haben das in den USA auch gesehen. Ja. Da gibt es diese Unions, ne, die in Staatsanleihen und Staatsfonds investieren, die dann am Markt gehandelt werden. Und wenn dann da einmal irgendeine Blase platzt, hast du Menschen en masse, die ihre Rente verlieren, ja, so, wie in den USA. Das soll hier ja nur 2% ausmachen, muss man dazu auch nochmal sagen. Aber ich glaube eben, dass das eine Idee ist, einfach um noch mehr Kapital in den Markt zu schütten. Ja, so, weil, jetzt ein Beispiel. Wenn jemand 3.900 Euro brutto verdient und dann 1% beziehungsweise 2% sozusagen abführen muss an den Markt für die Rente, ja, für die Vorsorge, dann ist das für ihn erstmal eine Gehaltskürzung, weil das Geld ist weg, ja, und mit diesen, ich sag jetzt mal, 100 Euro, ja, im Monat wirst du keine großartige Rente aufbauen können bei 5% Rendite, ja, aber wenn ich jetzt Mediziner bin, also Chefarzt bin oder sowas oder Manager bin oder so, ja, und ich habe irgendwie im Monat meine, ich sag jetzt mal 15.000 Euro brutto, dann gehe ich dann mit 1.000 Euro im Monat rein und das ändert die Situation. Das heißt also, die mehr Geld haben, profitieren von dieser Marktgeschichte, Kapitalisierung viel mehr als du oder ich, also ich mittlerweile als Abgeordneter vielleicht schon, ne, aber vorher, ja, so.
Ja.
Also als der Bauarbeiter oder der im Einzelhandel arbeitende sozusagen, aber es ist trotzdem eine reale Kürzung. Ne, meines Gehalts. Also deswegen, da muss man richtig gut hinschauen, meiner Meinung nach. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, es ist gerade der schlechteste Zeitpunkt, um mit dem Markt in die Rentensysteme reinzugehen, weil der Markt eben auseinanderfallen wird in den nächsten 5 Jahren. Aber gut, das wissen die eigentlich auch. Krass. Aber
ja, krass. Orkan, wenn wir in 5 Jahren uns hier nochmal treffen zu einer Podcast-Aufnahme und du bleibst der Politik erhalten, was ich sehr hoffen will. Was müsste passiert sein, damit du sagst, das hat sich gelohnt?
Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich will mehr Verantwortung übernehmen. Wie auch immer. Also ich kann irgendeine Funktion sein, kein Amt sein oder was auch immer. Ja, aber ich will Verantwortung übernehmen. Weil ich glaube, dass man als Person mit seinem Profil und mit seiner Art Menschen nicht nur begeistern kann, sondern auch Hoffnung geben kann. Und ich glaube, das ist jetzt komisch an, aber ich glaube, das Potenzial habe ich. Und das möchte ich für die Menschen nutzen, sozusagen. So, ich weiß, dass das noch mehr Stress ist, noch mehr Arbeit ist und alles drum und dran. Und wie gesagt, ich will das nicht ewig machen, aber ich will vielleicht versuchen, und ich weiß, man muss vorsichtig sein, wenn man das so ausspielt, weil es sich arrogant anhören könnte, aber ich will versuchen, sozusagen als junger Politiker, und mit 40 ist man ja noch jung in der Politik, ja, einfach mal vorzumachen, ja, wie es gehen könnte vielleicht. So. Und vielleicht dann auch als Role Model zu dienen für alle, die danach kommen, ne? So. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, also das Ziel ist jetzt nicht, 30 Jahre Politik zu machen. Also.
Ja.
Insofern, wir sprechen in 5 Jahren nochmal. Erstmal muss ich ja gewählt werden im September. Also vielleicht sprechen wir uns in 5 Jahren und ich bin, keine Ahnung, Erzieher, Feuerwehrmann oder sonst was. Mal schauen.
Ja. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn du dann nochmal hier vorbeikommen würdest.
Das ist gar kein Problem, gerne. Also du bist ja ein ganz lieber, insofern. Ja. Ja. Wenn du Interesse an einem Feuerwehrmann oder Erzieher oder sonst was hast, dann können wir natürlich damit reden.
Ja, so. Absolut, absolut. Lieber Orkan, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt. Ich bedanke mich, dass du Zeit hattest für mich und ich hoffe, es auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Frank, auf jeden Fall. Wenn du in Berlin bist, sagst Bescheid, gehen wir was trinken, okay?
Das machen wir auf jeden Fall. Also, folgt Orkan auf Instagram. Ich tue den Link nochmal in die Shownotes rein. Schaut euch seine Videos an. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Fragen an. Der Interview-Podcast mit Frank Böbel.